Wir haben heute die Ehre, eine echte Koryphäe der IT-Branche in unserem Podcast zu haben. Erik Osselmann ist es natürlich nicht, sondern Erik Zeitz. Erik ist bei uns derjenige, der die strategischen Guides guidet und mit unseren Kunden gemeinsam seit Jahren daran arbeitet, wie sie sich richtig positionieren, eine wiederholbare Kundengewinnung und ein überlegenes Angebot aufbauen. Wir werden über strategische Ideen sprechen und warum es eigentlich viel einfacher ist, als es aussieht. Jetzt geht's los.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Ich bin heute froh, weil wir heute, Johannes, an diesem Aufnahmetag jetzt, mal zwei Leute haben, die wirklich mal Ahnung haben von Scaling Champions. Das heißt, wir sprechen heute nicht alleine, denn wir haben uns heute mal sowohl Nico als auch Erik eingeladen, Erik Zeitz. Und der Erste, der sitzt gerade schon hier, der Nächste kommt nächste Woche dann. Hallo Erik, hallo Johannes.
Moin Moin.
Hallo, hallo.
Ja, Erik, finde ich erstmal gut, dass da Unterstützung da ist. Johannes, Erik, erzähl doch mal so ein bisschen, was wir heute vorhaben. Man erkennt es schon am Titel. Heute geht es mal um die richtigen Rezepte für strategische Ideen. Aber was heißt das überhaupt? Erzähl mal kurz.
Naja, Erik, ich glaube, wir können gleich mal ein bisschen da reingehen, wie das entstanden ist, das Ganze, und warum wir über sowas wie eine strategische Idee sprechen. Wir haben halt gemerkt in den letzten Jahren, und ich glaube, in Folge 200 ist auch noch mal ein bisschen zum Ausdruck gekommen, dass es ja draußen eine ganz, ganz große Geschwindigkeit gibt. Ganz viele Dinge, die man machen kann. Viele tausend Optionen in Kundengewinnung, Positionierung. Man kann es gar nicht mehr alles auf einen Schirm bekommen. Und am Ende haben wir uns des Tages gefragt, was ist denn eigentlich die Essenz des Ganzen? Und daraus ist das entstanden. Aber Erik, darüber wollen wir heute reden. Wir wollen eigentlich darüber reden, was ist eigentlich eine strategische Idee? Warum ist es so wichtig, das so klar und so trivial zu formulieren? Der ein oder andere und ich auch, dann sagen sich natürlich, wenn es so einfach ist und verkürzt, dann lässt natürlich auch vieles weg. Warum machen wir das? Und was kann ich als IT-Unternehmer, als IT-Unternehmerin davon lernen, auch jetzt konkret umsetzen? Ich glaube, das wird den Fokus von euch, die jetzt hier zuhören, echt nochmal in eine andere Richtung lenken.
Ja.
Von daher, let's go. Erik Zeitz, meine erste Frage an dich. Warum diese Auseinandersetzung mit der strategischen Idee? Sind wir nicht schon viel weiter, als in solche einfachen Baustellen zu denken? Also,
naja,
warum nicht LinkedIn-Optimierung im letzten Detailgrad?
Wir können ja gleich mal reingucken, was strategische Idee im Detail bedeutet. Das ist nach unserer Definition ein Konglomerat aus vier Bestandteilen so. Und das klingt in allererster Linie trivial. Ich glaube, wenn man da ein bisschen hinter die Fassade guckt, was hinter diesen vier Bestandteilen dahinter steckt, ist es, glaube ich, nicht mehr so trivial und auch ja für den einen oder anderen sicherlich eine neue Option, dann auch sein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Der Prozess, wie wir das gebaut haben, finde ich ganz spannend. Wir sind jetzt seit einigen Jahren unterwegs, dass wir uns selbst beobachten, aber dass wir auch viele Unternehmer begleiten, viele IT-Unternehmer begleitet haben. Und irgendwann haben wir uns natürlich auch mal die Frage gestellt, so wenn wir jetzt immer von Scaling Champions sprechen, was unterscheidet denn einen Scaling Champion von, ich sag mal, den anderen Branchenbegleitern? Und wie hat der sich innerhalb dieser vier Säulen der strategischen Idee aufgestellt? Und das wirklich mal mit ein bisschen Research untersucht zu haben, das auf ein Fundament gestellt zu haben, das können wir heute mal miteinander besprechen.
Bevor wir da reingehen, können wir noch mal kurz so vielleicht in zwei, drei Sätzen, was ist denn überhaupt eine strategische Idee? Wer das jetzt gerade zum ersten Mal hört, ne, Folge 200 nicht gehört hat, was ist das überhaupt?
Und Vorsicht, bevor wir das machen, Erik, ein absolutes Novum in diesem Podcast und wir werden es weiter so entwickeln, auch gegen den Widerstand von Erik Osselmann.
Wie ja? Sein Podcast.
wir sind, Erik ist ein bisschen klassischer Typ. Der hat auch ein bisschen das Problem, dass er das Ding natürlich mit aufgebaut hat und jetzt in die totalen Widerstände geht. Wir wollen immer mehr auch mit auf YouTube unterwegs sein und wir arbeiten ja ganz viel visuell Miroboards mit unseren Unternehmern, Unternehmerinnen. Und das wollen wir mit einbinden. Also ich will das mit einbinden in dem Podcast. Erik will bei Audio bleiben.
ich mache nur Spaß. Alle, die das immer auf dem Arbeitsweg hören, die werden jetzt sich mal vergewissern können, wie gut Johannes moderieren kann und auch visuelle Sachen so schön auf den Punkt bringt, audiotief, dass man das trotzdem erkennt.
So ist es, so ist es. Also wir wollen das so machen. Wir wollen jetzt mal alle die jetzt sagen, oh, da will ich den Jungs gleich mal direkt live folgen, können jetzt auf YouTube. Das ist so eine neue Plattform. Könnt ihr einfach mal Scaling Champions eingeben. Da findet ihr unseren Kanal. Da wird diese Folge auch als Video veröffentlicht. Und alle anderen, die gehen jetzt auf www.scaling-champions.com und dann scrollt ihr mal runter bis zu diesem Berg, den ihr da seht. Und da ist das dargestellt, was ich euch jetzt hier zeige. Und das machen wir jetzt.
Das machen wir. So. Und währenddessen du das teilst, kann Erik Zeitz hier nochmal die Frage beantworten. Erklär doch mal in 2, 3 Sätzen, was ist denn überhaupt die strategische Idee?
Genau, also passt auf. Die strategische Idee ist aus unserer Sicht der Kern eines Scaling Champions und besteht aus 3 Bestandteilen. Und das sind die oberen 3 abgebildeten. Also, jeder Scaling Champions braucht eine gute Spezialisierung auf eine Kundengruppe oder auf ein Thema und ein Narrativ dahinter. Das ist, glaube ich, was wir heute auf jeden Fall nochmal beleuchten sollten, weil ich glaube, dass das ein Begriff ist, der nicht so weit verbreitet ist wie ich brauche eine gute Spezialisierung. Ja. Es braucht ein überlegenes Angebot, natürlich in gewisser Weise auch ein skalierendes Angebot. Auch da können wir mal reinschauen. Ich glaube, dass ein gewisser Skalierungseffekt in dem Produkt oder in dem Angebot, was ich anbiete, die Voraussetzung ist, dass ich ein überlegenes Angebot langfristig am Markt überhaupt etablieren kann. Mhm. Und es braucht eine authentische Kundengewinnung. Und wir haben lang auch über diesen Adjektiven gesessen, die hier quasi davor stehen. Und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, eben nicht skalierende Kundengewinnung zu schreiben, weil da alle wieder sofort an LinkedIn-Ads denken und der Meinung sind, dass sie das jetzt machen müssen, sondern eine authentische Kundengewinnung. Und was das bedeutet für den Einzelnen, ist auch, glaube ich, ein spannender Aspekt. Das sind die 3 Hauptbestandteile. Und der 4. Bestandteil, ich habe ja vorhin gesagt, sind 4 Säulen, ist tatsächlich, gerade wenn wir auf kleine, mittelständische, oft unternehmergeführte IT-Unternehmen gucken, der Unternehmer und sein Kernteam selbst, der eine zentrale Rolle spielt in dieser strategischen Idee. Und das im Endeffekt müssen 2 Zustände hergestellt sein in dieser strategischen Idee. Die Unternehmerpersönlichkeit, also der Mensch hinter der Unternehmerfunktion, der muss einen Connect haben zu jedem dieser 3 quasi Bestandteile, also Spezialisierung, Angebot und Kundengewinnung. Und diese 3 Dinge oder diese 4 Dinge müssen ineinander spielen. Und das macht, glaube ich, den Unterschied, außer die Magie. Ich kann mir natürlich zu jedem dieser Bestandteile überlegen, was wäre jetzt exzellent. Aber so richtig ein System wird es erst, wenn die 3 respektive 4 Bestandteile richtig ineinander greifen.
Okay, also schaut es euch nochmal an. Ja, strategische Idee, die 3 Dinge hängen miteinander zusammen. Die kommen vom Unternehmer und dem Kernteam, haben damit also was zu tun. Ihr seht sie hier. Erik, das musst du einmal erklären. Wie bist du daran? Gib uns mal ein paar Beispiele. Woran merkst du, dass das lokal zu optimieren, also sagen, ey, ich habe ein Kundengewinnungsproblem, ja? Wir sagen doch immer, Engpass konzentriert vorzugehen. Warum nicht das Ding exzellent machen, um sein Problem zu lösen? Das ist doch super.
Also vorausgeschickt würde ich sagen, das hat erstmal mit engpasskonzentriertem Vorgehen nicht zwingend was zu tun. Es ist trotzdem nach wie vor richtig. Also es macht, glaube ich, nicht Sinn, dass ich mich hinsetze und versuche, alle 3 oder 4 Bestandteile gleichzeitig zu optimieren und weiterzuentwickeln. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig herausfordernd. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es keinen Sinn macht, das isoliert zu betrachten. Ich kann zum Beispiel die beste Taktiken in der Kundengewinnung fahren. Ich kann die besten Ads bauen. Ich kann die beste Outbound-Kampagne mir zusammenschustern. Ich kann wirklich gut im Sales sein, aber wenn es darauf hinausläuft, dass mein Angebot vielleicht dann doch nicht wirklich überlegen ist. Und ich habe vielleicht sogar noch eine gute Story dahinter, warum das ein cooles Angebot ist. Aber es kommt ja im Moment im Sales-Prozess beispielsweise, wo die Kunden sich ein Vergleichsangebot holen, die Sachen nebeneinander legen und dann feststellen, okay, bei dem einen war zwar eine richtig coole Story dahinter und Mensch, war das ein geiler Funnel, aber das, was ich hier jetzt auf dem Tisch liegen habe, ist im Endeffekt doch das, was ich woanders auch kaufen kann, nur ein bisschen billiger. Und dann ist es einfach so, dass Kunden im Zweifelsfall dann doch erstmal zu billigeren Optionen greifen, weil Leute sind nicht bereit, einen exzellenten Funnel zu zahlen und Leute sind auch nicht bereit, irgendwie eine tolle Story dir zu bezahlen, sondern Leute sind dazu bereit, Geld auszugeben, ein überlegenes, geiles Angebot zu kaufen und nicht mehr und nicht weniger.
Also so am Ende wie ein Tisch mit drei Beinen, ne? Der kann nicht wackeln, wenn wenigstens alle drei Beine irgendwas
da vorhanden sind. Wenn der erste Arschbacke da drauf sitzt, genau. Dann ist auf einmal.
Genau, also du musst schon immer eine Verbindung zwischen den Sachen sozusagen herstellen. Das ist wahrscheinlich eins der ersten Learnings, die man da rausziehen kann, ne? Nur eins optimieren
ist noch nicht. Um ein anderes Beispiel zu machen, was eben ganz häufig passiert ist, Erik, ne? Das kennt ihr alle, dass IT-Unternehmer sagen, unser Problem ist eigentlich nur eins, wir haben ein geiles Angebot, wir haben eine 90% Abschlussquote. Ganz liebe Grüße übrigens an alle mit einer 90% Abschlussquote. Und wir haben einfach nur das einzige Problem, dass wir zu wenig Leads haben. Ansonsten ist Bombe. Was sie dann oft versuchen ist, sie holen sich dann eine Marketingagentur oder noch irgendjemanden, der ganz, ganz viele Leads generiert. Das sind dann auch irgendwelche Leads und die merken dann irgendwann, dass da entweder keine kamen oder sie es einfach nicht gewuppt bekommen, dieses Problem zu lösen. Und dann versuchen sie es noch mit einer anderen Agentur und noch ein anderer Marketingleiter.
Oder sie verhageln sich ihr skalierendes Angebot, weil es ist natürlich so, wenn ich jeden Kunden, der schon mal über Empfehlungsprozesse, also nicht steuerbar, auf mich zukommt und dann im Zweifelsfall auch noch unterschiedliche Dinge von mir fordert und haben will, dass ich den in der 90%-Quote abschieße, herzlichen Glückwunsch, das würde ich auch noch hinkriegen. So, ich habe und ich bin nicht im Sales. So. Aber das ist was anderes, wenn ich eine bestimmte Art von Kunden suche, die ein ähnliches oder gleiches Angebot bei mir kaufen sollen. Korrekt.
Oh, das ist ein sehr schönes Take, ne? Also deswegen, ne, 90% ist alles cool. Feiert euch nicht zu stark dafür, wenn das eine Quote ist, wenn Leute über Empfehlungen, über Netzwerk kommen, mit einer konkreten Anfrage und ihnen dann ein individuelles Angebot hinlegt. Das ist.
Und das ist für mich die Konklusion zu der Frage, die du gestellt hast, inwiefern das zusammenhängt. Ich kann natürlich diese Themen lokal optimieren, aber es geht super schnell auf Kosten der anderen Bestandteile. Mhm. Und das darf eben nicht passieren, weil du dann in der Gesamteffektivität des Systems Unternehmens und was damit einhergeht, ist im Endeffekt die Rendite oder auch die persönliche Freiheit, die du als Unternehmer daran hast, die auf anderer Ebene zerschießt.
Ja. Mhm. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, Erik. Ich glaube, dass viele ganz hektisch unterwegs laufen. Sie haben ganz viele Dinge ausprobiert im Marketing, Sales und testen ganz viel rum und merken trotzdem irgendwie, dass sie das nicht so richtig wiederholbar auf die Straße bekommen. Obwohl sie so ambitioniert, mit so viel Geld, mit so viel Einsatz, das versuchen. Und eine Antwort darin liegt daran, dass diese drei Baustellen nicht aus einem Guss betrachtet werden. Erik, was passiert denn bei Unternehmern, Unternehmerinnen, die das verstehen? Du hast es jetzt schon oft mit Kunden, mit Partnern gemacht. Was passiert, wenn sie das realisieren?
Ich glaube, wenn du das auf das richtige Gleis stellst, kommst du sehr schnell in eine Positivspirale. Um da tiefer reinzugehen, lohnt es sich, glaube ich, dann auch mal anzugucken, was hinter diesen drei Säulen steckt, hinter diesen vier Säulen. Weil es gibt bestimmt viele, die waren auch schon an dem Punkt, dass sie gesagt haben, Mensch, ich habe versucht, irgendwie eine Spezialisierung zu finden oder ich habe versucht, einen Kundengewinnungsprozess replizierbar aufzubauen, die aber gescheitert sind. Und dieses Scheitern kann verschiedene Gründe haben. Das kann ein Grund kann eben sein, dass ich das nicht aus einem Guss denke. Ein Grund kann aber auch sein, dass ich mir erstmal viel zu viel vornehme auf jeder dieser Säulen. Also eine Spezialisierung zu finden oder ein Narrativ aufzubauen, bedeutet aus unserer Sicht eben nicht, von heute, wenn ich einen Bauchladen habe, morgen auf einmal eine Zielkundengruppe nur noch zu bedienen und ein Produkt zu verkaufen. So, das liest man oft, ja. Das ist sicherlich auch ein Zustand, den sich manche wünschen, aber davon heute hinzuspringen und morgen dort zu sein, das ist letztendlich verheben. Und das muss alles nicht sein. Und ich glaube, was die Leute verstanden haben, die das in eine positive Dynamik verwandeln können, ist, dass sie wissen, in welchen Generationen sie sich auf diesen Bestandteilen weiterentwickeln und woran sie gerade arbeiten und was die nächste Generation ist, die zu erreichen ist.
Was ist denn so ein Best Practice, wo du sagst, wie kann man denn, wenn jetzt alles so, ich sag mal, ganz, ganz wenig vorhanden ist, ne, alles noch so ein bisschen in Anfangsschuhen steckt, wie fängt man denn am besten an, dass man alle drei Bereiche irgendwie so abdeckt, niemand nichts vergisst, aber auch sich nicht verhebt? Was ist denn so, ja, was sind denn so Beispielwege, Erik?
Jetzt gehen wir mal wirklich rein und gucken uns mal an, was Spezialisierung und Narrativ bedeutet.
Ja.
Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich heute in der Situation bin, dass ich viele unterschiedliche Kundengruppen habe, vielleicht auch teils unterschiedliche Angebote an die verkaufe, und mir ist bewusst geworden, dass ich das etwas zuspitzen und zuschneiden möchte, weil das in Zukunft einfach die Komplexität aus dem System nehmen wird, dann machen viele den Fehler und suchen nach dem Blue Ocean, weil das der tolle Blue Ocean, in dem man irgendwie allein ist und es keine Konkurrenten gibt. Und den findet man aber, wenn man aus dem Stand springt, nicht. Das ist, gibt's, finde ich, ein schönes Bild, haben wir auch schon teilweise verwendet. Ich stehe vor der Wand, da ist so ein Rauputz. Und ich gucke auf diese Wand und ich suche nach der Nische. Und wenn ich aber 30, 40, 50 Meter von dieser Wand entfernt stehe, finde ich diese Nische einfach nicht. Beziehungsweise, wenn ich versuche, sie zu finden, wäre es ein sehr dahingebogenes Konstrukt, was mit sehr viel Risiko einhergeht, weil ich dann eben schon bestimmte Kundengruppen oder Portfolioelemente vernachlässigen muss, ohne dass ich Evidenz dafür habe. Und das sollte man nicht machen. Und ich glaube, daher kommen auch die Gedankengänge, dass Spezialisierung mit Risiko verbunden ist. So.
Zu Recht.
Zu Recht.
An der Stelle, wenn du es so machst. Ne?
Sehe ich ganz genauso.
Ja.
Und für mich gibt's da zum Beispiel aber eine Abstufung, wie ich da hinkommen kann. Eine erste Generation auf diesem Spezialisierungsbestandteil, nämlich, dass ich eine Better Option Story baue. Also jeder, der an seine Kunden mit Stolz oder mit einem guten Angebot, sage ich erstmal, rausgeht, der weiß, woran diese Kunden üblicherweise scheitern. Das können Konkurrenzangebote sein, ja, von denen ich mich ganz bewusst abgrenzen möchte. Das kann aber auch einfach zu sein, den Kunden aufzuzeigen, dass er mit seinen bisherigen Verhaltensweisen so nicht weiterkommen wird. Und da kann man eine sogenannte Better Option Story aufbauen. Das heißt, ich zeige dem Kunde, dass ich verstehe, guck mal, das ist dein Problem. Wenn du so weitermachst, also deine bisherige Verhaltensweisen an den Tag legst oder Konkurrenzlösungen einsetzt, das ist die Worst Option, also die andere Seite, dann wird es unweigerlich in einen Zustand führen, wo sich die Welt für dich nicht verbessern wird. Also ein Desaster, könnte man sagen.
Ja.
Und jetzt kannst du da hingehen und sagen, wir haben eine Better Option. Und diese Better Option kann sein ein Ansatz, ja, wo ich sage, wir machen Dinge bewusst anders als die üblichen Anbieter, die dir sonst versuchen, ihre Angebote auf den Tisch zu legen. Wir schaffen es, einen Engpass zu lösen, den andere nicht mit dir lösen, weil sie das nicht als ihre Aufgabe betrachten. Und ich kann dem Kunden aufzeigen, inwiefern meine Lösung die Better Option ist, also die überlegene Option. Und zeige ihm auch, welchen Zusatznutzen es für den Kunden bedeuten wird, als wenn er auf diesen Worst Option unterwegs ist. Und das ist ein Konstrukt, würde ich sagen, was in erster Linie Storytelling ist, in zweiter Linie aber auch einfach systematisiert die Dinge, von denen ich weiß, dass ich da auch nur ein bisschen slightly besser bin oder dass ich einfach einen coolen Ansatz in meinem Angebot habe. Und das erstmal straight nach außen zu bringen und darauf Wunschkunden anzuziehen, ist ein super Tool, wo man sich erstmal in die richtige Spezialisierungsrichtung zu gehen.
Und wenn man in deiner Metapher jetzt bleibt, das ist erstmal, ne, was du gerade gesagt hast, erstmal, ich habe eine gute Story, ich kann das bei ein paar Kunden anziehen, ich gehe näher ran, ne? Also von 30, 40 Metern habe ich es am Anfang gesehen, jetzt auf einmal robbe ich mal so 10, 15, 20 Meter ran und durch die Kunden, die ich anziehe, erlange ich mehr Wissen. Und dadurch sehe ich auf einmal Muster. Ne? Also sozusagen, du bewegst dich in beiden Richtungen sozusagen oder auch in diesem Dreieck immer weiter runter, ne? Theoretisch oder weiter hoch.
Genau, du kommst im Endeffekt immer näher an die Wand.
Ja.
Du umgibst dich immer mehr mit den Kunden, die dir helfen werden, diese Spezialisierung auch langfristig zu finden, also wirklich spitze Spezialisierung einzugehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Schritt, den jeder erstmal machen kann, weil ich glaube, jeder, der ein Angebot in der Tasche hat und grob weiß, welche Kunden er damit erreichen will, weiß, wovon er sich abgrenzen möchte.
Und was ich damit sehe, Erik, ist, dass du sagst, klar, du kannst jetzt versuchen, in deiner Position, in Thema Positionierung oder nimmst Kundengewinnung, können wir auch gleich mal reingehen, den heiligen Gral zu finden, ganz, ganz oft, also ganz lange, und dann bist du theoretisch unterwegs und probierst und probierst und probierst es. Aber ab einem gewissen Punkt lohnt es sich dann wieder in den anderen Bereich, wieder in den anderen Bereich zu gehen und das und eher aus einer Denke, ich optimiere den einen Bereich ganz vertikal, sondern ich nehme immer die horizontale Kette, ne? Also das ist auch etwas, was wir sehr, sehr stark verstanden haben in der Begleitung von Kunden. Du musst nicht gleich, denkt in Reifegraden, im Reifegrad Spezialisierung auf Reifegrad 3 als erstes hochspringen. Nimm lieber Reifegrad 1 aus Spezialisierung, Reifegrad 1 aus Angebot und Reifegrad 1 aus authentischer Kundengewinnung und schließ die Kette. Weil dann der rote Faden gewährleistet ist und der bricht dir sonst weg. Also wenn du, Erik, das jetzt so sagst, das wäre die better option, dann taucht diese Story dann eben auch in der Kundengewinnung wieder auf. Ne? Du überträgst sie sofort aufs Marketing. Ein einfacher Kanal erstmal, nutzt dein Netzwerk, baust vielleicht ein Format auf, wo du einen Vortrag hast, den du ganz spitz rausbringst. Aber es ist eben aus dem Guss dieser authentischen Geschichte. Und so sieht auch dein Angebot aus. Bleib erstmal individuell. Es sind individuelle Projekte, die machst du so weiter, wie sie sind. Aber der rote Faden, den du da gebaut hast, zieht sich da schon durch. Und damit nehmen Leute das schon als ein viel, viel schlüssigeres Angebot dar, weil du eben nicht einfach jemand bist, der das nur oberflächlich behauptet, sondern das dann auch in der Kundengewinnung und im Angebot auch zeigen kann.
Korrekt. Und dann ist es auch einfach ein organischer Prozess. Und dieses Risiko minimiert sich damit auch nahe Null.
Ja. Ah, sehr gut, ne? Was der Erik da sagt, wieder sehr spannend, ist ja eigentlich, wenn du das alles, ne, iterativ machst, dann merkst du ja eigentlich erst am Angebot ganz am Ende oder bei der Kundengewinnung, ob es überhaupt funktioniert hat. Und so sagst du, ey, erste Generation, ich sammle Erfahrung. Ich glaube vor allem, du sammelst wirklich Sicherheit. Du weißt dann, es hat schon ein paar Mal funktioniert. Dann hast du auch die Kraft, den Mut und auch die Energie und auch im Zweifelfall das Geld schon erwirtschaftet für die nächsten Kunden oder für die nächste Stufe das zu bauen, ne?
Vor allem ist es so, du gehst Schritt für Schritt voran und dadurch kannst du Abbiegung viel leichter nehmen. Ne? Du musst nicht auf einmal sagen, oh, dieser Weg war gerade, ne, der war gerade beschissen. Wir müssen jetzt komplett auf einen anderen Weg wieder zurück, sondern du merkst es an den Abzweigungen, wo du richtig liegst und wo du jetzt die nächste Entscheidung treffen solltest. Sehr gut. Gut, dann lass uns doch mal zum nächsten Punkt kommen. Lass uns mal so ein bisschen noch auf die Kundengewinnung eingehen, Erik. Johannes hat es gerade schon gesagt, ne, dass das Schritt für Schritt geht, ne? Wenn du so einen Reifegrad denkst, denk dir wirklich so, dass du den unteren Reifegrad bei den drei Sachen vielleicht immer so ein bisschen nachziehst. Kundengewinnung ist, wissen wir aus der Erfahrung, immer ein Thema, was ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt wird. Vielleicht so mal deine Einschätzung dazu. Woran liegt das erstmal, dass sich viele damit so schwer tun, auch da diese Systematik anzuwenden und das wirklich als strategisch wichtigen Punkt auch zu sehen und sich nicht nur in der Schönheit des Angebots zu verlieren?
Du hast einen sehr guten Punkt schon genannt. So die meisten behandeln das, glaube ich, stiefmütterlich, weil sie Erfahrungen gemacht haben, mit denen sie sich überhaupt nicht identifizieren können. So. Also da hat irgendjemand mal am Telefon angerufen, der so richtig Triggerkolonne-mäßig Sales gemacht hat. Vielleicht war der eine oder andere auch schon mal bei einem Sales-Training, ja, und hat dort irgendwie mitbekommen, hey, wenn ich jetzt nach Skripten telefoniere, fühlt sich das an wie, bäh, möchte ich einfach nicht machen. So. So, und da hat, glaube ich, jeder, der auch selbst irgendwie Unternehmer ist, ne, bei dem glüht das LinkedIn-Postfach, der bekommt die Anrufe. Und damit entsteht dort ein Anti-Bild an Kundengewinnungsprozess, was viele nicht haben wollen. So. Und viele connecten das aber mit, so muss replizierbarer Sales aussehen, was aus meiner Sicht überhaupt nicht stimmt. So, das sind einfach viele, viele Erfahrungen, die dort am Markt gesammelt werden und von denen man sich aber auch distanzieren kann. So. Und das war der wesentliche Grund, warum wir gesagt haben, authentische Kundengewinnung. Du musst oder du kannst, vielleicht zumindest du solltest, dir einen Prozess aufbauen, wo du als Unternehmer, als auch die Leute, die das dann operativ machen, sich wohl mitfühlen und wo sie auch ihre Kompetenzen drin verorten. Und ich finde, was immer total hilft, um so einen Prozess aufzubauen, ist einfach den Kundennutzen in den Vordergrund zu stellen. Wir sagen immer, der richtige Glaubenssatz oder das richtige Mindset ist eigentlich ranzugehen, dass du guidest quasi noch nicht zahlende Kunden. Ja, also das sind keine Leads, sondern es sind noch nicht zahlende Kunden und du willst diesen Leuten einen Nutzen stiften, auch während der Kundengewinnungsphase. Und wenn du mit dieser Prämisse zum Beispiel rangehst und dir wirklich die Frage stellst, wie kann denn jetzt ein Leadmagnet, ein Webinar oder ein Vortrag aussehen, oder wie kann auch ein Beratungsgespräch aussehen, wo ich den Leuten nicht nur irgendwie versuche, eine Käuferlücke aufzumachen und dann mein Angebot zu unterjubeln und da nochmal hier die Einwandbehandlung und dort die Einwandvorwegnahme, sondern wie ich es wirklich schaffe, in diesem Anbahnungsprozess schon echten Nutzen reinzugeben. Das ist, finde ich, ein gutes Tool, ein gutes Mittel, um für sich einen Prozess aufzubauen, der sich authentisch anfühlt. Und der darf trotzdem replizierbar sein, aber die Authentizität darf dabei nicht verloren gehen.
Es ist ja so, dass ganz viele, wie du es jetzt auch gerade beschreibst, ne, Erik, mich nerven Leute, die mich anschreiben und dann sagt mir jemand, ja, aber wenn du cool sein willst und dann Sachen verkaufen willst, musst du auch einer von den Nervigen werden. Ja, es ist ja wirklich, es ist ein Schritt von anderen, weil man merkt, bei vielen Leuten, die es verstanden haben, man kann sich auch in Sales verlieben und man kann trotzdem nicht pushy und nicht needy irgendwie so sein, aber man kann trotzdem Sales lieben und ein toller Verkäufer werden. Aber dafür muss man auch erstmal klar haben, und das hast du jetzt ganz richtig gesagt, dass das eigene Angebot auch cool ist und wirklich Leuten hilft. Ich glaube, das ist so ein Schalter im Kopf, der erstmal verstanden werden muss. Ich helfe damit wirklich Leuten, ich verändere Leben und Unternehmen. Und wenn du das verstanden hast, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt zur Erkenntnis. Das geht aber auch nur, wenn du das am Anfang erstmal ein bisschen lernst, ne? Das ist wirklich
genau.
Du musst die Erfahrung mit deinem Angebot sammeln.
Und auch hier gibt es wieder einen Querverweis, warum wir sagen, es muss aus einer roten Linie sein.
Ja.
Das machst du nur, wenn du selbst davon überzeugt bist, tief in dir drin, dass du ein richtig gutes Angebot hast.
Und jetzt mach mal einen Test, wenn du hier gerade zuhörst. Kannst du denn deinen Leuten, du als Unternehmer, kannst du deinen Leuten das, was ihr als Angebot habt, so verkaufen, dass sie sagen, los geht's, lass uns losreiten, lass uns hier Leinen los und dann vorwärts. Und damit haben ja viele schon ein Problem. Und dann fragt man sich, warum klappt es nach außen nicht, wenn man schon den Leuten, die mit einem zusammenarbeiten, das Angebot nicht schmackhaft machen kann, oder?
Das ist ein bisschen in erster Linie du als Unternehmer. Und auch wenn du das mindestens mal für dich hergestellt hast, ist dann der nächste Schritt, sich zu fragen, Mensch, die Leute, die bei mir Pre-Sales machen oder Sales im Allgemeinen, sind die denn Fan von unserem eigenen Angebot? Sind die richtig davon überzeugt, dass wir geilen Scheiß machen, um es mal auf den Punkt zu bringen? Und wenn das nicht gegeben ist, wenn das nicht die Prämisse ist, dann wird auch authentischer Sales nicht funktionieren.
Erik, das, was ihr da beschreibt, ist ja, ich habe das jetzt vor kurzem, war ich bei einem Unternehmen, die sind echt größer und da waren wir eigentlich in einer sehr ähnlichen Situation. Und das, was die Team mir gespiegelt hat, ist, dass vor allem durch den Prozess dieser Spezialisierung narrativ, nämlich wir führen Wunschkundengespräche, wir gucken uns an, was brauchen diese Kunden wirklich, welchen Schmerz haben die, warum haben sie das Problem noch nicht gelöst. Sich als Forscher davor zu stellen, zu sagen, wir hängen die Dinger alle an, danach leiten wir das richtige Angebot dafür ab. Was bräuchten sie denn eigentlich? Spannend. Viele denken dann ja, oh Gott, dann machen wir ja was ganz anderes. Auf einmal, wir waren eine Cybersecurity-Firma, jetzt machen wir Kinderbücher. Ja. Interessanterweise sind die Lösungen, die da entstehen, total in dem Portfolio drin. Die Verpackung stimmt oft nicht. Der Ansatz, die Reihenfolge, Konnektoren dazwischen. Und weil du das eben von dir aus immer blickst, löst das tatsächlich häufig nicht das Problem wirklich, ja? Wenn du das aber mal verstanden hast, was brauchen diese Kunden? Warum sind sie bisher nicht erfolgreich gewesen? Warum sind sie bisher mit uns vielleicht auch nicht erfolgreich gewesen? Die haben da Feedback bekommen, wo die gemerkt haben, eieiei, warum haben das wissen das denn unsere Vertriebler zum Beispiel gar nicht, wie wir mit denen so offen gesprochen haben, ja? Aber weißt du, was ich dann erfahren habe an dem zweiten Tag, als sie das gemacht haben? Was sie für einen Stolz hatten, dass sie gesagt haben, ey, ich glaube, jetzt können wir den Kunden wirklich helfen. Wir sind die beste Option, die der nehmen kann. Und überlegt mal, was das bedeutet. Wenn ein ganzes Team verstanden hat, wenn wir dem Kunden unser Angebot, das, wie wir drauf sind, was wir da zu sagen haben, nicht erzählen, kaufen die das falsche Angebot. Das, was wir da machen, wenn wir das nicht tun, gutes Marketing, gute Kundengewinnung, das ist nicht Sales und Marketing, das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn wir das nicht machen. Und weißt du, Erik, viele haben das irgendwie theoretisch verstanden, dass sie das ihrem Team einflößen sollen, aber dass ein Team das wirklich im Inneren spürt, dass sie wissen, Alter, wir müssen das den Leuten erzählen. Das erzeugt ein ganz anderes Auftreten im Sales, eine ganz andere Vehemenz im Marketing, auch eine kultivierte Unzufriedenheit, das Problem zu lösen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, das schnell hinzubekommen. Das geht auch erst mit einem ersten Angebot, was total händisch ist. Und die haben jetzt zum Beispiel auch nicht als erstes gesagt, boah, wir bauen jetzt mal ein riesen Webinar-Funnel. Ja, das kommt dann irgendwann noch. Erstmal weitere Wunschkundengespräche führen, einen Vortrag daraus bauen, die Sachen zusammenfassen, raus an die Leute, direkt. Und das reicht, weil damit wirst du deine ersten 10, 15, 20 Kunden gewinnen. Und dann machst du es nächste Stufe. Also Leute, das ist echt das, was dahinter steckt, würde ich sagen.
Es ist doch ein bisschen, Hans, wie du es gerade beschreibst, ne? Ich glaube, das ist auch das, was du jetzt mehrfach gesagt hast, Erik. Es ist, glaube ich, es ist ein gewisser Druck da vom Markt, vielleicht auch persönlich, endlich mal sowas zu lösen. Aber eigentlich kommt man mit so einer wirklich einen Schritt von anderen Mentalität eigentlich viel weiter. Und man denkt immer, es ist so kompliziert, aber es ist eigentlich konzentriert, fokussiert dranbleiben und auch die kleinen Erfolge feiern, ne? Und so ein bisschen sich auf den Weg auch freuen, wie es gerade läuft. Und ich glaube, daran sterben die meisten so ein bisschen ab, weil sie denken, ey, jetzt sind wir hier einen Monat dran und es ist immer noch nichts passiert. Und da sind es oft die Sachen, die dann wirklich scheitern. Dann kommst du auf einmal ins alte System zurück und denkst, ja, klappt nichts. Für mich klappt nichts, was ich hier mache.
Ja. Und das ist eben genau das, aus dem Stand versuchen, die 10 Meter zu springen, ja. Was immer mit Druck quasi verbunden ist, immer mit mangelnder Sicherheit, ne, die ja. Dann irgendwie nicht gegeben ist. Wir hatten das vorhin im Thema Spezialisierung. Du hast es auch hier an dem Beispiel von Johannes in der Kundengewinnung. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ey, ich baue jetzt da direkt einen LinkedIn-Funnel drauf, ja, oder das kann man natürlich machen. Aber dann muss man auch damit leben, dass 10.000, 15.000 Euro LinkedIn-Budget im Monat am Anfang erstmal Spielgeld ist. Das musst du auch bereit sein, dann im Zweifelsfall in den Ofen zu schmeißen. Und wenn du das nicht bereit bist, in den Ofen zu schmeißen, solltest du lieber erstmal damit anfangen, entweder händisch oder du kannst auch das gut automatisieren, Leute anzuschreiben und Validierungsgespräche zu machen. Zack, zack, zack. Auch da kannst du dir eine richtig gute Pipeline aufbauen. Das kostet dann aber eben nicht 10.000 im Monat, sondern 150.
Ja. Und es passiert etwas ganz, ganz Wichtiges dabei. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der ein oder andere wird jetzt denken, boah, das ist jetzt noch komplexer geworden. Ich glaube, es ist genau einfacher. Wir haben nämlich gemerkt, dass die Effekte von, ich mache jetzt noch die nitty-gritty kleine LinkedIn-Technik und den Webinar-Funnel und so, das ist das, was vielen so schwerfällt, weil sie da nicht so tief im Game drin sind. Das ist aber überhaupt nicht das, worauf es drauf ankommt. Das viel entscheidender ist die Genialität, die Kreativität, dass diese drei Bausteine zusammenpassen. Das heißt, das liegt oft viel näher an dem, was ihr eigentlich schon könnt. Ihr müsst keine Marketing- und Sales-Profis werden. Stück für Stück guckt's aus einem Guss ran. Die Dinge sind ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Sie sind nicht mehr so schön aligned wie früher, weil ihr vielleicht Verantwortung aufgeteilt habt. Das zusammenzuführen, aus einem Guss zu denken, werdet ihr merken, dass das oft viel näher liegt, als es schon ist. Ihr werdet ganz viele Dinge, die ihr schon mal gemacht habt, weiter wieder nutzen, aber sie in einem anderen mit einem anderen Messaging machen, in einer anderen Kommunikation, mit einem anderen Selbstbewusstsein. Vielleicht macht auf einmal wieder Webinare. Ihr dachtet lange, Webinare funktionieren nicht. Auf einmal funktionieren Webinare. Liegt das daran, dass Webinare blöd sind? Nee. Ihr seid klar. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, es ist oft viel näher dran, wenn man diesen Fokus switcht. Und Erik, eine Sache, die du vorhin gesagt hast, die hat mich nochmal inspiriert. Du hast natürlich auch mit einem recht, ne? Wisst ihr, warum das auch Sinn macht, sich so iterativ zu nähern? Wenn du das dann mal gemacht hast und jetzt sag mal, wir laufen durch Stufe 1, Erik, ne? Du hast Wunschkundengespräche geführt. Du hast gemerkt, die Leute wollen das, Erik. Was kriegen wir nicht alles in Validierungsgesprächen? Kriegen auf einmal Kunden gesagt, du hast es mir vorhin erst gesagt, ne? Da war jemand und der hat gesagt, wie haben sie es gesagt, Erik, das erste Mal das Leuchten? Oder erzähl mal genau, was die denen gesagt haben.
Ja, also Grüße gehen raus an denjenigen, der sich jetzt angesprochen fühlt. Wir hatten vorhin gerade einen Gruppencall auch mit einer Unternehmergruppe von uns. Und da war ein Unternehmen unterwegs, was auch in der öffentlichen Verwaltung aktiv ist. Und die haben genau diesen Prozess hinter sich. Sie haben sich mal angeguckt, was ist denn unsere Better Option Story? Was wollen wir erzählen? So inwiefern, das ist dann auch die Verknüpfung, das sollten wir gleich noch machen zum Narrativ. Die haben sich die Frage gestellt, warum ist uns denn das wichtig als Unternehmer? Mhm. Und haben das letztendlich systematisiert, strukturiert. Sind die Nummer eins, wenn es um die Lösung geht für die öffentliche Verwaltung? Ich glaube noch nicht. So, auf einem guten Weg dahin, aber mit Sicherheit noch nicht so. Aber was sie gemacht haben, ist, diese beiden Dinge, Message strukturiert und sich gleichzeitig auch bewusst gemacht, warum ihnen das wichtig ist, überhaupt in dieser Zielgruppe was zu tun. Und damit sind die nach außen gegangen und haben jetzt wieder Zielkundengespräche geführt, Interviewgespräche, auch mit Zielgruppensitzpartnern gesprochen. Und die haben das Feedback bekommen, ich sehe an euren Augen oder an eurer Energie, die ihr quasi ausstrahlt, wenn ihr das erzählt, dass ihr das wirklich ernst meint, im Gegensatz zu allen anderen, mit denen wir auch schon gesprochen haben. Und das Feedback haben die bekommen. Die haben sich nicht dadurch abgegrenzt, dass sie ein anderes Angebot haben. Aber da sitzt jemand gegenüber, der begeistert war von der Energie und von der Klarheit und von dem Willen, da was zu reißen.
Also die Liebe und Hingabe zum Kundenfortschritt macht am Ende den Unterschied.
Ja, Leidenschaft.
Leidenschaft.
Ja. Deswegen heißt das das Leidenschaftsprinzip. Weil, überlegt mal, was denkt ihr, wie viele in der kommunalen Verwaltung mittlerweile von IT-Unternehmen angesprochen werden, dass sie da irgendwas mit denen machen wollen? Ja. Und dann kommt jemand und die stellen das fest. Und das ist die Leidenschaft. Auf der anderen Seite stellen sie fest, dass der meint das wirklich ernst.
Ja.
So. Und Erik, das erzeugt natürlich totale Sicherheit. Euphorie, Aufbruch, Sicherheit. Und ich frage ja immer die Leute, woher kommt denn eigentlich die Energie, das so zu verändern? Woher kommt denn eigentlich die Energie bei all dem, was uns entgegenschlägt als Unternehmer, bei all dem, was auch nicht funktioniert, immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich mache den nächsten. Und wir haben gesagt, es kommt daher, dass du weißt, wofür du es tust. Das ist so. Es kommt genau aus solchen Momenten. Auf diesem Weg zu wissen, was man tut, diese kleinen Erfolge, dieses Feedback dieser Kunden zu bekommen. Und deswegen empfehle ich euch, ich befehle es euch quasi fast schon, geht in diesen kleinen iterativen Schritten vor. Sie geben euch Sicherheit für den Weg. Sie werden euch dabei helfen und irgendwann fühlt sich auch die Reifegrade Stufe 2, 3, 4, 5 und dann gibt's noch viel mehr, ja, gar nicht mehr so riesig an, sondern als was ganz Normales, als was ganz Logisches, weil ihr diesem Pfad, ihr seid dann schon auf diesem Pfad unterwegs und es sind nicht immer diese Gedanken, oh, jetzt haben wir so viel rein investiert, lohnt sich das überhaupt, sondern diese Sicherheit wird ganz schnell kommen, wenn du dich so iterativ daran arbeitest und immer auf den drei Stufen Spezialisierung, Narrativ, authentische Kundengewinnung und überlegenes Angebot.
Lass uns doch mal aufs Narrativ nochmal blicken kurz, eben so als letzten Bestandteil. Ne? Also wie geht man daran und lass uns vielleicht auch bei dem Thema mal diese Brücke schlagen, bei den ganzen drei Themen, du hast es gesagt, da gibt es einen vierten Punkt, so das verbindende Element, das ist der Unternehmer, die Unternehmerin. Kannst du den Brückenschlag auch vom Narrativ vielleicht mal machen, was das bedeutet für diese anderen drei Bereiche, für diese drei Bereiche?
Jetzt sitzt du natürlich als Unternehmer da und denkst so, okay, so das sind die Dinge, die ich tun muss. Und dann kommen ja noch zwei Themen. Das eine ist, das hat Johannes gerade gesagt, du brauchst als Unternehmer Energie, die du ausstrahlst und die du reinbringen kannst in diesen Prozess, um diese Systeme umzubauen. So, also natürlich, auch wenn du nur kleine Schritte machst und es iterativ vorgehst, die Energie muss in allererster Linie erstmal von dir als Unternehmer ausgehen. Und irgendwann wirst du ein Team haben und beziehungsweise soweit sein, dass alle Mitarbeiter da mitziehen. Aber der Impuls ist, glaube ich, erstmal das, was wir als Unternehmer als Aufgabe haben. Und gleichzeitig, und das kommt von der anderen Seite, würde ich sagen, ist man ja also insbesondere als Unternehmer so immer mit der Frage konfrontiert, so wofür mache ich denn das Ganze eigentlich so? Weil entweder ich habe es schon geschafft und habe ein erfolgreiches Unternehmen, bin vielleicht finanziell durch, bin zumindest auf den wirtschaftlichen Aspekt eines Unternehmens nicht mehr angewiesen. Und dann ist es, glaube ich, ganz gesund, sich zu fragen, so, wofür mache ich das eigentlich? So, und was will ich hinterlassen? In welcher Welt will ich mal leben? Wie kann ich Einflussnahme darauf nehmen? Oder ich bin da noch nicht und habe vielleicht den ein oder anderen Müßiggang noch zu erledigen. Aber auch dann kommt ja oft die Frage, so, wofür mache ich das eigentlich, diesen Weg so durchzuhalten? Und an dieser Stelle, würde ich sagen, spielt für uns das Narrativ eine ganz wichtige Rolle, weil es der Connect ist zwischen, was ist mir als Person, als Unternehmer wichtig, was sind meine persönlichen Interessen, was ist mein Zielbild, welchen Einfluss will ich auf meine Umwelt haben, in welcher Welt will ich mal leben und was hat das mit meiner Positionierung zu tun? Also, ich glaube, ein Scaling Champion ist vor allem dann erfolgreich und kann kontinuierlich diese Energie aufbringen als Unternehmer oder auch als Team, wenn ich zwei Dinge übereinander bekomme. So, was mache ich in meiner Zielkundengruppe? Also was ist meine Positionierung? Ja, was will ich da erreichen? In welchem Zustand will ich meine Kunden führen? Und inwiefern sorgt das dafür, dass mein persönliches Zielbild, die Welt, in der ich leben will, quasi erreicht wird? Ja? Und das, dieser Connect ist super wichtig, weil ansonsten wird es immer Energie kosten, dieses System aufzubauen. Weil wenn dieser Connect hergestellt ist, wird es Energie geben, diesen Prozess aufzubauen und diese strategische Idee weiterzuentwickeln. Und das ist dann mindestens mal, wenn man das auf Monate und Jahre hin denkt, ein ganz wesentlicher Unterschied, ob die Sache erfolgreich ist oder nicht.
Und das ist ja natürlich, wenn du das so beschreibst, Erik, also erstmal total gut, weil es ist so ein bisschen das Benzin im Motor, aber auch total unausweichlich, um diese anderen Dinge, Angebot und auch Kundengewinnung hinzukriegen und zu meistern. Es ist aber, wie du es auch jetzt auch sagst, genau diese Aufgabe und die große Verantwortung des Unternehmers, der Unternehmerin, die da auch erstmal eine riesig große, nicht riesig groß, aber eine zumindest mal eine Entscheidung treffen muss, um da wirklich reinzugehen und da wirklich mal seinen Inhalt zu finden. Ne? Das ist eigentlich der einzige Schritt. Es ist nur ein Schritt, aber man muss das einmal kurz sich klar machen, dass das der Weg ist, der den Unterschied am Ende auch macht. Ne?
Ja. Das würde ich sagen, ist eine der ganz wesentlichen Unternehmeraufgaben. Ja. Das wird dir niemand abnehmen.
Ja.
100%ig. Dafür kannst du auch keine Agentur beauftragen.
Stimmt.
Das wird nicht funktionieren.
Oder anders, dafür solltest du keine Agentur beauftragen. Das ist sehr unangenehm. Das ist ein richtig guter Punkt, Erik. Jetzt frage ich dich die Frage nochmal. Was passiert denn mit Unternehmern, die das gefunden haben? Die diese Dinge aufeinandergelegt haben? Was würdest du sagen? Erlebst du für einen Unterschied?
Die brennen. Im positiven Sinn.
Aus.
Der Switch, der dort stattfindet, ist wirklich, dass sie Energie ziehen aus dieser Arbeit, an ihrem Unternehmen zu arbeiten und diese strategische Idee weiterzuentwickeln. Und wenn dieser Zustand auf einmal hergestellt ist, passieren ganz merkwürdige Dinge, dann hat man auf einmal doch Zeit, neben dem operativen Geschäft an der Strategie zu arbeiten. Das ist ja ganz komisch, das hatte man die Wochen und Monate und Jahre vorher, hatte man nie und man hat auch überhaupt nichts an seinem Alltag geändert und auf einmal ist es trotzdem möglich, das zu tun, weil da auf einmal nicht nur eine Weg von Motivation da ist, sondern auch eine Hinzu.
Auf einmal sind die Mitarbeiter gar nicht mehr so blöd und auf einmal ist der große Plan als Unternehmer gar nicht mehr der Exit. Ne? Also es ist auf einmal so, die Welt färbt sich auf einmal ein, obwohl sie eigentlich nichts verändert hat von Außenbedingungen, ne?
Genau, also das ist eine der ganz wesentlichen Beobachtungen, die echt doch toll zu sehen ist. Ich glaube, was anderes, was dort noch passiert ist, dass du, wenn du dir dessen bewusst bist und das auch nach außen erzählst, attractest du die richtigen Leute, die richtigen Kunden, die richtigen Zielgruppensitzpartner. Das sind dann nämlich diejenigen, die dir die gleichen Werte mit dir teilen, die diese Mission oder dieses Ziel, was du für dich ausgerufen hast, auch gut finden und gemeinsam Teil dessen sein wollen. Johannes und ich waren vor 2 Wochen auf dem Bergfest, wo wir auch eine Unternehmergruppe begleitet haben. Und da saßen die Leute da und haben gesagt, so Mensch, wir sind uns alle so von den Werten, wofür wir das machen, wofür wir Unternehmer sind, so wie wir führen wollen, unsere Führungskräfte, unsere Mitarbeiter. Ist ja krass, wir sind uns da total ähnlich. So, was für ein Zufall, Mensch, ist das toll.
Und Erik und ich standen die ganze Zeit hinten auf und angekritzt wie so Honigkuchenpferde.
Schön ist das, aber Zufall auf jeden Fall nicht.
Ja.
Und es liegt nicht daran, dass jeder IT-Unternehmer in Deutschland gleich tickt. Das glaube ich überhaupt nicht. Sondern es liegt daran, dass wir diesen Connect für uns hergestellt haben zwischen dem, was wir persönlich erreichen wollen, zwischen unserem Narrativ und unserer Positionierung und das, was wir nach außen kommunizieren. Und das zieht Leute an, die dieses Wertekonstrukt, diese Ziele mit uns teilen, dieses Narrativ mitverfolgen wollen. Ja, bei uns ist es ja quasi einer dieser 100 Scaling Champion zu werden und nach gewissen Prinzipien zu verantworten. Und dann sitzen die Leute auf einmal zusammen, stellen fest, dass sie ziemlich ähnlich ticken. Und für uns war das, glaube ich, ein schöner Moment, Johannes, wo wir festgestellt haben, so geil, mit den Leuten wollen wir auch in einem Raum sitzen.
Es ist einfach ein Traum, wenn deine Kunden anfangen zu sagen, ich glaube, ich verstehe jetzt gerade, was eigentlich unsere Aufgabe ist, weil ich glaube, wir müssen noch ganz anders rangehen, um unserer Zielgruppe wirklich zu helfen. Wir müssen die Steine umwerfen, die wir bisher nur angeguckt haben. Und das Krasse ist, all diese Dinge hätten mich früher so eine Energie gekostet und jetzt geben sie mir eine. Wie geht das? Und wir werden es jetzt nicht komplett entzaubern, aber das ist einer der Schlüssel. Ja. Und für uns ist das natürlich, Erik, kannst du dir vorstellen, der absolute Beweis, dass es funktioniert. Und zum anderen, die Erfüllung ohne Ende, wenn auf einmal das ist das, Erik, ne, wir reden die ganze Zeit, dass das unsere Aufgabe ist, Unternehmer, die sich so fokussieren auf eine Branche, auf ein Thema, die es wirklich lösen werden. Und dann siehst du, wie Menschen das machen.
Ja.
Und das ist herrlich. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, für den Moment haben wir's. Mein Eindruck ist aber, dass wir die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt haben. Mein Eindruck ist, wir sollten unbedingt nochmal darüber reden, in einer weiteren Folge, dass wir nochmal einmal, Erik, in diese einzelnen Bereiche reingehen. Ich weiß ja, was wir hier gerade im Hintergrund bauen, ja, wie wir in die Tiefen, in die Themen reintauchen. Und ich glaube, also Erik, ich weiß nicht, ob du was dagegen hättest, aber ich würde den Erik nochmal mit einladen.
Das ist vollkommen okay. Und gerade so Merkmal, ne, Thema Merkmale der Scaling Champions, was macht so die Unterschiede aus? Auch ein Thema, ne, was ja Erik auch gerade stark mitbearbeitet. Da würde ich total gern ihn nochmal rein. Und also es sind ein paar Folgen, glaube ich, die hier dieses Jahr noch anstehen.
Also Erik, fülle unsere inhaltlichen Lücken.
Ich würde gerade sagen,
mit deiner Weisheit.
Dann bekomme ich, dann ist wenigstens mal die Nachrichten, die ich immer bekomme, dass der Podcast so cool ist, weil die
Leute
die beiden Eriks nicht auseinanderhalten können.
Da bin ich dann doch wieder vom
Video-Podcast,
dass man es endlich mal sieht.
Muss ich nicht mehr ein schlechtes Gewissen haben, das ist
super. Ja, nee, das ist klasse. Das macht mich auch immer traurig, weißt du, da sitze ich hier im Kämmerchen und denke, Mensch, jetzt kriegt der das wieder. Das ist sehr gut.
Der Erik Zeitz, der kriegt immer die ganzen positiven Nachrichten und die negativen schickt er an Erik Zeitz, an Erik Ostermann.
Genau,
was hat der wieder für eine Scheiße gebaut, in meinem Namen.
So nämlich.
Erik. Was wir trotzdem noch brauchen, du alter Sportler,
ist,
wir brauchen jetzt mal ein paar Tipps für ein gutes Unternehmerleben. Erzähl mal, was machst du, was ist das, was dich in den letzten Monaten und Wochen, weil ein Tipp haben wir ja schon von dir alles, Tipps für ein gutes Unternehmerleben. Was wird's, was
ist ein guter Tipp? Weil ihr quasi die Lieblingsweinfrage abgeschafft habt und jetzt hier.
Ja, wir sind jetzt hier der Non-Alcoholic Sport-Podcast. Genuss ist Teil des guten Unternehmerlebens. Das heißt, wir haben das Spektrum ein bisschen erweitert, dass es nicht nur noch Saufen ist.
Ist nur noch Spektrum. Also ich würde sagen, genau. Erik, aber ich finde, du sollst eine Sache erzählen, nämlich deine gerade aktuelle sportliche Herausforderung, warum du das machst, obwohl du es eigentlich zum Teil gar nicht kannst.
Und zwar dein Job.
Genau. aber erzähl mal bitte kurz, was gerade deine Herausforderung ist und warum du das gerade machst, obwohl es ja auch Sachen gibt. Ich will jetzt nicht weiter sagen, was du gerade machst.
Erzähl selber. Also, ich trinke auch nach wie vor gerne einen guten Wein, aber das zu anderer Stunde mal wieder mehr. Ja. Ich habe in den letzten Monaten und einigen Monaten den Weg ein bisschen mehr hingefunden, Sport und auch vor allem so diesen Triathlon-Sport mehr Teil meines Lebens werden zu lassen. Richtig geil, ziehe ich wahnsinnig viel Energie draus, ist für mich sehr erfrischend gewesen. Ich war früher mehr quasi im Crossfit unterwegs oder so gerne in meinem Gym und so weiter und so fort. Und das jetzt quasi an der Natur zu machen, mir die Zeit auch zu nehmen, ist wahnsinnig spannend. Ich habe vor allem eine Sache festgestellt und das hat wiederum was viel mit inneren Status zu tun. Ich glaube, da habt ihr bestimmt schon irgendwann mal eine Folge zu innerem Status gemacht.
Vor Jahren.
Muss dabei gewesen sein bei über 200 Folgen. Das macht nicht nur was mit der Physis, sondern was ich da besonders spannend finde, ist, dass es gibt fast nichts anderes im Leben und Unternehmertum kommt da, würde ich sagen, weit danach, wo du so schnell die Selbstwirksamkeit dessen, was du in deiner eigenen Hand hast, spüren und messen kannst. Das heißt, du hast als Unternehmer natürlich die Eigenmacht, die Systeme so zu bauen, dass sie dieses Resultat erzielen, was du möchtest. So, wer das nicht glaubt, ist Opfer. Aber das ist im Sport nochmal viel direkter, weil du kannst da Dinge tun und kannst nach wenigen Tagen im Endeffekt die Verbesserung deiner Performance messen. Und diesen Prozess, der macht mir unglaublich viel Spaß. Habe ich mir jetzt auch einen Accountability-Partner geholt. Ich habe mir jetzt einen Trainer engagiert, der mich da richtig durchpeitscht und der dafür sorgt, dass ich meine Wochenumfänge richtig absolviere und die richtigen Dinge tue. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und gib da richtig Gas. Macht mit dem Energielevel auf jeden Fall was, würde ich sagen.
Ja, und vor allem, du bist in einem Bereich unterwegs, wo du vorher, ne, du hast als Bereich, wo du eigentlich gut unterwegs bist, sportlich, und jetzt wachst du hier im Bereich, den, ne, du läufst gern, aber so Schwimmen und Fahrradfahren, ne, das ist noch, da bist du ausbaufähig, ne, aber du wachst dich trotzdem rein. Finde ich irgendwie eine coole Challenge, die du da hast. Mega.
das für sich im Alltag irgendwie, das muss natürlich jetzt nicht diese Art von Sport sein, ja. Das muss auch nicht Sport sein, aber das für sich im Alltag zu implementieren, zu schützen ja. Und durchzuziehen, ist auch ein Thema für Energie. Ne?
Sehr gut.
Mega.
Also, ich würde sagen, das war's für heute. Danke, Erik. Noch eine Buchempfehlung, weil wir heute bei Narrativ waren. Unser Freund des Hauses, ne? Der gute Frank Wolf hat gerade The Narrativ Age geschrieben, bringt da, glaube ich, jetzt demnächst raus. Ist auch demnächst wieder ein Podcast, stellt das Ding mal vor, wird da auch noch über Narrativ sprechen. Wir werden mal in das Buch reingucken. Das wird so in 2-3 Monaten wird das stattfinden. Holt euch das doch gerne mal, da könnt ihr direkt mal hier ja losfeuern. Wir gucken mal, ob wir solche Shownotes schon packen können, aber ich glaube, das ist noch gar nicht draußen. Aber es kommt bald. Ja. Das war's. Dankeschön, Erik, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt dann nächste Woche wieder reinhören. Dann haben wir den Nico da und ich als alter Baywatch-Berlin-Fan. Das ist sozusagen so ein bisschen wie unser Baywatch-Berlin. Da ist Johannes, der Mann, der auf der Bühne tanzt. Ne? Dann ist der Chefe da, der Nico. Und der alte Genussfreund Erik Ossermann. Von daher sind wir da sozusagen in einer abgespeckten Low-Performance-Version von Baywatch Berlin nächste Woche da. Freut euch drauf. Bis nächsten Donnerstag. Ciao.
Tschüss.
Ciao.